Aber jetzt mal, woran machst du fest, dass das jetzt ein Weihnachtsfilm ist?
Was meinst du mit das Gremlins?
Ja, also wir hören ja die Musik, also das ist doch kein Weihnachtsfilm, nur weil das Lied spielt.
Also es spielt an Weihnachten, Gizmo ist ein Weihnachtsgeschenk, das ist ein Carol-Singer unterwegs. Natürlich ist das ein Weihnachtsfilm, aber was denn sonst?
Es hat doch keine Botschaft, es geht doch nicht darum, also Weihnachten ist doch dein Stilelement, das ist jetzt nichts, dass man sagt, hey, guck mal, jetzt haben wir Weihnachten, wir müssen alle zusammenkommen, ich sag mal, ne, Kevin allein zu Hause, der arme Junge an Weihnachten, an Heiligabend allein zu Hause, das ist ein Weihnachtsfilm.
Ja, es ist halt einfach mal, ja, unorthodox, es ist halt auch einfach mal ein anderer Weihnachtsfilm. Also ich gucke den jedes Jahr, so.
Gut, okay.
Aber Challenge. Nenn mir einfach mal ein paar Filme, wo Weihnachtsmusik drin vorkommt, aber es keine Weihnachtsmusik ist, kein Weihnachtsfilm ist.
Okay.
So.
Okay, also quer oder frei nach dem Motto, it's not beginning to look like Christmas.
Genau.
Okay. Und damit, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi
und Marco. Ihr hört uns wie immer im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. In Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unseren anderen Sendungen findet ihr auf take42.de.
Wenn ihr nicht gerade jetzt am 24.12. beim Querfunk eingeschaltet habt, also alle Querfunker, hallo, frohe Weihnachten. Sorry,
die Gans ist ein bisschen zu spät.
So. Genau, alle anderen, frohes neues Jahr, guten Rutsch und sorry, dass es schon Januar ist und ihr immer noch Weihnachtsmusik hören müsst. Sendeplan war ein bisschen schief und im November
wollte man damit nicht rauskommen. Was wir versprechen können, Weihnachtsfilm oder nicht, das ist mir vollkommen wurscht, Last Christmas ist raus.
So. Ja. Mariah Carey kommt auch nicht, versprochen.
Mariah Carey kommt auch nicht vor, genau. Und auch, keine Ahnung, Sarah Brightman oder wie sie alle heißen, also das haben wir schon mal nicht. Und wir fangen mal direkt mit einem Film an, ne? Thema Weihnachten oder kein Weihnachtsfilm, Stirb langsam, Teil 1.
Voll der Weihnachtsfilm, hallo?
Da bin ich bei dir.
Okay,
warum ist gut, weiter.
Skip it. Okay.
Nein, wir haben natürlich ja. Schon ein bisschen was mit dem Film rausgesucht und wir spielen auch das Weihnachtslied. Also, ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Aber er spielt an Weihnachten, er hat sehr viel weihnachtliche Stilelemente. Von daher, ja, kann man, also geben wir ihm ein 50-50, ein gutes 50-50.
Ja, also seit über 30 Jahren diskutieren die Leute drüber, ist das ein Weihnachtsfilm oder nicht.
Genau.
Er läuft fast jedes Jahr an Weihnachten irgendwo im Fernsehen. Und ich kenne genug Leute, die ihn definitiv zur Weihnachtszeit immer wieder gucken. Den zweiten Teil übrigens auch wenn er nicht ganz Weihnachten ist. Aber ja, Stirb langsam, das ist einfach auch Kult.
Ja.
Selbst wenn es kein Weihnachtsfilm ist, er tut gut zur Weihnachtszeit. Also ein bisschen Action ist einfach zwischendurch dann doch vonnöten.
Genau, bevor es zu besinnlich wird. Die Hard ist ja aus den 1980ern. Wie gesagt, wir haben Bruce Willis in einer seiner bekanntesten Rollen, nämlich als John McClane. Wie gesagt, die Stirb-Langsam-Reihe wurde damit begründet. Ich glaube, insgesamt gibt es 6 Filme. Das weißt du wahrscheinlich besser. 5 oder 6 Filme.
Also mit ihm sind es
5.
5 definitiv. Der 5. war der erste, der scheiße war. Und da weiß ich nicht, ob es da noch mal einen 6. gab. Also mit dem 5. habe ich aufgehört zu gucken. Ich glaube, es gibt noch mal einen 6., aber da geht es mir um seinen Sohn.
Nee, der war in dem.
Also der wird im 5. eingeführt und
ja.
Egal. Also, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, Teil 1 bis 4, die sind Kult, die sind halt richtig. Für sich genredefinierend immer wieder gewesen. Ab dem 5. wird es so,
Nakatomi Plaza, also da, wo Hans Gruber runterfällt, Spoiler Alert für alle, die es nicht wussten, gespielt von Alan Rickman, der Mann kann einfach alles spielen, konnte alles spielen. Also, Nakatomi Plaza ist eigentlich im echten Leben die Hauptverwaltung von 20th Century Fox. Dementsprechend gab es halt auch keinerlei Restriktionen im Sinne von, hey, ihr könnt nur nachts drehen oder hey, ihr dürft nicht hier, hey, ihr dürft nicht da. Nichtsdestotrotz hat sich 20th Century Fox sein Gebäude an sich selbst vermietet für den Film. Also auch da wurde mal ein bisschen Geld gemacht.
Kreative Buchhaltung sozusagen.
Ja, also klar, ne, Produktionsbudget, die Kohle holen sich ein bisschen wieder. Alan Rickman ist ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren dann leider schon verstorben. Und Bruce Willis ist ja auch bekannt, das wurde ja Anfang des Jahres 2023 bekannt, dass Bruce Willis an Aphasie leidet. Das ist eine Beeinträchtigung des Sprachverstehens und der, ich nenne es mal, Sprachausgabe. Und zusätzlich kam dann noch kurz darauf eine Demenzdiagnose dazu. Und er hat sich letztendlich aus komplett vom Schauspielern verabschiedet. Zwar wohl unfreiwillig, aber ist dann leider so. Aber wir haben auch Musik.
Genau. Also in dem Film kommen sogar zwei Songs vor. Ich habe mich für den entschieden, den man jetzt zumindest in Deutschland nicht so oft hört. Das ist nämlich Christmas in Hollies von Run DMC. Im Film hört McLean den Song in der Limousine auf dem Weg zum Nakatomi Plaza und sagt dann auch zu seinem Fahrer, wie wäre es denn mit ein bisschen Weihnachtsmusik? Und er sagt, hey Mann, das ist Weihnachtsmusik. Und es ist definitiv ein Weihnachtsthema. Es ist typischer 80er-Jahre-Hip-Hop. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Let's go, Run DMC. Schon ewig nicht mehr gehört. Run DMC, also die Jungs, die kommen übrigens wirklich aus dem Stadtteil Hollies. Das ist ein Viertel in New York von Queens. Und auch das Musikvideo haben die tatsächlich vor Ort gedreht. Also das ist aus mehreren Gründen durchaus ein Kult-Weihnachtssong geworden. Nicht hier, aber definitiv in den USA und hundertprozentig in New York.
Okay. Wir robben uns ein paar Jahre in die Zukunft, sind trotzdem in den 1990ern angekommen. Bei Goodfellas, da kam der nämlich, also der kam direkt 1990 in die Kinos und auf der Leinwand sehen wir Robert De Niro, Ray Liotta und auch Joe Pesci und noch ein paar andere. Regie und Drehbuch sind von Martin Scorsese. Nicolas Pileggi hat ebenfalls am Drehbuch mitgearbeitet, beziehungsweise hat die Romanvorlage bearbeitet. Das hat angeblich Scorsese irgendwann zufällig mitbekommen, hat Pileggi angerufen und meinte, er wartet sein Leben lang auf eine Drehbuchvorlage für diese Geschichte. Und angeblich hat dann Pileggi gesagt, und er habe ein Leben lang auf diesen Anruf gewartet. Da haben sich zwei gefunden. Und der Rest, das kann man an der Stelle sagen, it's history. With or without a Christmas song. Und was für einen Song haben die jetzt?
Die haben Frosty the Snowman.
Ah, den kennt genommen. Man. Das kennt man.
Also den kennt auch man, genau.
Kein deutsches Weihnachtslied in dem Sinne, aber
gut, nee, aber durchaus ein Evergreen mittlerweile. Also einer dieser typischen Weihnachtslieder, die nichts mit Weihnachten zu tun haben, muss man so zu sagen. Und ja, er hat auch eigentlich nicht wirklich viel mit dem Film zu tun. Also Goodfellas, also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mich tatsächlich gar nicht so richtig an eine Weihnachtsszene erinnern. Ich weiß halt nur, er ist irgendwann mal zu hören und es beißt sich halt so richtig krass mit den Bildern, die man dazu sieht. Und das ist halt so ein typisches Scorsese-Stilmittel, der mit sowas unglaublich gerne spielt. Also, ich nenne es, wie soll man es sagen, filmische Ironie. Also man sieht irgendwie ganz brutale Szenen und sieht dazu ein und hört dazu einen total harmonischen Song oder ein Kinderlied oder irgendwie sowas. Also es macht er sehr gerne in seinen Amerika-Saga-Filmen, also sowas wie Gangs of New York ist passiert das entsprechend und ja, alles, was dann so in diesem Gangster-Milieu dann passiert, ist es immer irgendwo eine Szene drin, wo genau sowas zu hören ist. Ja, und Frosty macht da keine Ausnahme und jetzt mal so ins Blaue getippt. Wie alt würdest du schätzen, ist dieses Lied? Also grob aus welchem Jahr? Welchem
ich würde sagen, also aus den 50ern.
Ja, da liegst du sogar hundertprozentig richtig. Ah. Der Song ist von 1950 und wurde als Antwort auf Rudolph the Red-Nosed Reindeer geschrieben, das 1949 rauskam. Der Unterschied war halt nur, Rudolph basierte auf einem Malbuch, das 1939 erschienen ist. Also das war der erste Auftritt von dem rotnäsigen Rentier Rudolf. Und 1949 kam dann dieser Song raus, der dann halt ein Weihnachts-Mega-Hit war. Und da haben sie im nächsten Jahr gesagt, wir brauchen wieder so ein kinderbasiertes Ding. Und genau in dem Jahr ist die Figur Frosty entstanden. Also es gab ein Buch, es gab, glaube ich, eine Art Serie, was dann in den Kinos oder Fernsehen lief, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall war das so quasi die Fortsetzung von Rudolph. Ja, und Kinderfigur, Frosty the Snowman und ja, hören wir jetzt einfach mal rein.
Sehr schön.
Kennt jeder.
So, ich habe noch die kleine Anekdote zu einer meiner Lieblings, ich nenne es mal Kategorien, die sich durch all unsere, also nicht alle, durch immer wieder durch unsere Sendungen schleichen, die Faktdichte.
So. Ja, ich dachte, jetzt kommt Entertain and Educate.
Das läuft ja so ein bisschen damit runter. Also, der Film hat eine Länge von 2 Stunden 25. Es sind 321 Facts im Film enthalten. Davon sind nur 70 im Skript. Das heißt, 250, ich bin ganz schlecht im Kopfrechnen heute, 250 Facts sind komplett improvisiert und sind einfach drin geblieben. Das gibt eine Faktdichte von 2 Facts pro Minute.
So. Das ist ordentlich.
Das ist gut, ne?
Und damit hast du ein Ranking? Ja.
Platz 15.
Platz 15?
Platz 15. The Wolf of Wall Street. Scorsese ist ja auch, ne? Mhm. Platz 3. So, wir gehen mal weiter. Oder hast du noch? Ach so, nee, stopp. Goodfellas. Weihnachtsfilm oder kein Weihnachtsfilm?
Nee, kein Weihnachtsfilm. Also eine Weihnachtsszene, eine Weihnachtsszene macht keinen Weihnachtsfilm.
Ja, also nur weil einer eine Kugel abbekommt. nein.
Brüller.
Ja.
Sehr schön.
An dem habe ich den ganzen Tag gearbeitet.
Hat sich gelohnt.
Aber hallo. So. Für so einen Witz würde ich von Ridley Scott hoffentlich, und das dann zu Recht, einfach eine gescheuert bekommen. Der ist ja auch jemand, der gern mal Filme macht, die A, lang und B, düster sind, manchmal auch ein bisschen eklig. Und 2012 hat er dann einen neuen oder einen weiteren Film aus dem Alien-Universum uns kredenzt. So typisch wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Prometheus. Ist der erste Alien-Film, der ohne Ripley quasi ist, weil er auch komplett vor der ganzen Alien-Geschichte spielt und auch nicht den Namen Alien ja im Titel trägt.
Das ganz Prequel zum, auch nur zum ersten Alien-Film, also zum ursprünglichen Alien-Film,
kann man sagen. Genau, also spielt wirklich noch vor Alien, spielt, glaube ich, 35 Jahre vor Alien. Kann man unter anderem daran erkennen, Achtung, ein kleines Schmankerl für die Nerds, Weyland Yutani heißt in diesem Film nämlich nur Weyland Corporation. Wer damit nichts anfangen kann, einfach mal so stehen lassen. Die Nerds, gern geschehen. Ist insgesamt der 5. Film aus dem Alien-Universum. Da die beiden Alien vs. Predator-Filme, die quasi zwischen Alien die Wiedergeburt und Prometheus entstanden sind, einfach mal nicht zum Kanon gezählt werden. Sigourney Weaver oder wie gesagt Alan Ripley ist auch nicht mit dabei, weil wie gesagt, er spielt ja davor. Und es kommt auch kein Alien vor.
Mhm. Kann man nicht. Ja, es ist, also, genau, der Film erklärt ja im Prinzip, wie dieses Raumschiff auf diesen Planeten gekommen ist, was wiederum in Alien entdeckt wird.
Ja.
Diese überdimensionalen Aliens, die da in diesen Stühlen sitzen, die da ja einfach eingefroren sind oder einfach tot sind. Da in Prometheus nicht so ganz.
Also genau, und darüber waren ja die Kinobesucher so gar nicht begeistert. Und das haben sie dann korrigiert, weil es gibt ja zu Prometheus eine Fortsetzung, Alien Covenant, und da sind dann wiederum die Aliens auch drin zu sehen, ne? So wie wir sie kennen, mit dem kleinen Gebiss aus dem Gebiss. Und es gibt ja immer wieder Spekulationen und Gerüchte über einen weiteren Film, also dass endlich mal ein neuer Alien-Film kommt. Hält sich hartnäckig, Konkretes gibt es tatsächlich nichts zu vermelden. Worauf Gut. ich jetzt aber eigentlich hinaus will, ist, weil, was hat Prometheus mit Weihnachten zu tun? Und bevor du sagst, was für ein Lied, ist es ein Weihnachtsfilm oder ist es kein Weihnachtsfilm?
Ist natürlich kein Weihnachtsfilm.
Nee, so, auch nicht.
Auch so gar nicht. Nee. Wobei, also es, diese Szene, in der der Song O Come All Your Faithful zu hören ist, halt auch so ein, wirklich so ein magischer Moment ist, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist, du bist in dieser futuristischen, düsteren Welt. Es ist wirklich dieses Gefühl von Unendlichkeit, weil du im Weltraum bist und du hörst halt diesen alten, weltlichen Weihnachtssong, der, der halt in Kirchen gesungen wird, der einfach auch international bekannt ist. Und ja, also ich glaube, der wurde auch nicht zufällig ausgewählt. Also warum es dann ausgerechnet ein Weihnachtslied sein muss, ich glaube, das ist einfach so, damit diese Stimmung noch mal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen krasser einfach dann auch ist, also von dem, was du siehst und von dem, was du hörst, also so wie, wie Scorsese in Goodfellas dann eben auch. Aber es hat einfach eine total andere Wirkung.
Zumindest das Lied hören wir uns jetzt an, oder?
Ja, ich wollte kurz noch was dazu sagen. Also es ist ein Song aus dem 18. Jahrhundert. War ich selber überrascht, dass das ursprünglich ein Latein, also ein Lied mit lateinischem Text war. Das nannte sich ursprünglich mal Adeste Fidelis. Und allein in Deutschland gibt es drei verschiedene Übersetzungen. Also das Lied ist hier bekannt als Herbei, o ihr Gläubigen von 1823. Dann gibt es noch eine Version, die Aufgläubige Seelen heißt. Und es gibt noch eine Version, Nun freut euch, ihr Christen.
Die wiederum kenne ich.
So, also das sind so die drei Versionen, die in Deutschland auch heute noch gesungen werden. Und darüber hinaus ist es halt in extrem viele andere Sprachen auch übersetzt worden. Ich glaube, das ist neben Stille Nacht eins der bekanntesten Weihnachtslieder, zumindest Kirchenweihnachtslieder, die es wirklich gibt. Und ja, es ist Weihnachten oder es war Weihnachten und da darf man auch mal ein bisschen sakral werden. Deswegen jetzt, oh come all your faithful. So. Manchmal sind selbst Weihnachtslieder interessant.
Ja, wir gehen mal weiter. wir gehen mal weiter in der Liste, die wir hier haben und kommen zu einem Schmachtfetzen. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben Hilary Swank, die alles, was Hilary Swank spielt, prinzipiell gut spielt. Dann haben wir Gerard Butler, der sich für seine lose Interpretation eines Iren dann später mal beim irischen Volk entschuldigt hat. Wir haben die Regie von Richard Le Cravenese, glaube ich, wieder ausgesprochen. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Und die Romanvorlage ist von Cecilia Ahern. Ich habe damals das Buch gelesen, gebe ich jetzt zu. Wir reden über PS, ich liebe dich. Ganz grob geht drum, eine Witwe entdeckt, dass ihr verstorbener Mann ihr 10 Nachrichten hinterlassen hat, um ihren Schmerz zu lindern und ein neues Leben zu beginnen. So, und genauso kitschig, wie sich das anhört, so ist auch das Buch und auch der Film. Trotzdem ist es für mich kein Weihnachtsfilm.
Gar nicht, also definitiv gar nicht, aber ich sag gleich auch, warum der überhaupt bei uns reingekommen ist, aber red ruhig erstmal weiter.
Nee, mach mal. Alles gut.
Okay. Es ist tatsächlich die Grundidee für diese Sendung, weil es ist, so komisch es ist, nach über 6 Jahren, es ist erst unsere zweite ausgewiesene Weihnachtssendung.
Und das ist ja keine Weihnachtssendung, weil, ne,
it's not. Genau, es ist ja aber immerhin Weihnachtsmusik.
Ja.
Und ich bin auf die Idee gekommen, weil am 30. November 2023 Shane McGowan verstorben ist. Das ist der Sänger der Pogues gewesen oder der Popes auch. Er war ein großer irischer Songwriter. Und ich muss sagen, also ich habe erst bei seinem Tod gemerkt, wie sehr ich ihn verehrt habe. Also dieser Tod hat mich tatsächlich tief getroffen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Warum auch immer, auf jeden Fall, genau in diese Zeit, jetzt 30. November, also 1. Advent, alle kamen auf einmal auf die Idee, der hatte doch diesen tollen Weihnachtssong. Und das ist Fairy Tale of New York. Das war kommerziell sein größter Erfolg. Er selber mochte den Song gar nicht. Aber ich wollte unbedingt irgendwas von den Pogues im Radio spielen. Und dann habe ich geguckt, wo, in welchem Film läuft dieses Lied? Und es war tatsächlich nur ein einziger Film und das war P.S. I Love You. Und der Song, der spielt bei der Beerdigungsszene und ja, dadurch, dass er halt auch so bittersüß ist, also von Liebe erzählt und halt auch von Schmerz erzählt und ja, nein, wenn und wenn doch nicht und so weiter und so fort, passt er halt in diese melancholische Stimmung halt super rein, obwohl es halt weder an Weihnachten spielt, noch irgendwie einen Weihnachtsbezug in dem Film hat.
Und das hören wir jetzt.
Noch so einen kurzen Fact oder ein bisschen was zu dem Song selber. Also das war ursprünglich mal als Duett zwischen Shane McGowan und Kate O'Riordan geschrieben worden. Also die gehörte zur Urbesetzung von den Pogues. Die hat aber kurz vor der Aufnahme die Band verlassen, weil sie mit Elvis Costello durchgebrannt ist. Und,
was man halt so macht.
Was man halt so macht, genau. Und da wurde kurzfristig ein Ersatz gesucht und das hat dann Kirsty MacColl dann gemacht. Das ist die Frau, die wir eben gehört haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das klingt so, als hätte man es ihr auf den Leib geschrieben. Und das ist für mich einer der perfektesten Songs von vorn bis hinten mit zwei Stimmungslagen. Es sind im Prinzip zwei verschiedene Songs in einem. Ja, ich könnte immer weiterreden.
Nee, lass uns mal zum nächsten Lied zum
nächsten Genau, mach das nächste Thema, sonst fange ich noch an zu heulen.
Ja. Wir springen ins Jahr 2015 und finden uns auf der, Achtung Spoiler, Isla Nublar oder eben in der Jurassic World wieder und sind mitten in der Fortsetzung der Jurassic Park Trilogie aus den 90ern bzw. den Early 2000s, damals unter der Regie von Steven Spielberg. Wie auch im echten Leben ist zwischen dem dritten Jurassic Park und Jurassic World eine gute Zeitspanne von guten 20 Jahren. Jurassic World ist ein neuer Freizeitpark gebaut auf den Ruinen des Jurassic Parks. Story allerdings ist dann doch ein bisschen ähnlich. Böser und in diesem Fall gentechnisch veränderte Dino, böse, bricht aus, und will die Weltherrschaft. Oder halt in dem Fall zumindest die Inselherrschaft, hat er am Ende auch. Spoiler. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard versuchen genau das zu verhindern. Kriegen sie halt nicht hin, aber zumindest schaffen sie genug Zeit, damit alle von der Insel kommen. Regie führte Colin Trevorrow. Steven Spielberg war als ausführender Produzent mit an Bord. Der hat ja damals den Original Jurassic Park moderiert. Die beiden haben so gut zusammengearbeitet, dass diese Szene mit dem Meeressaurier, der einen Wal frisst, bei so einem kleinen, die haben sich so gegenseitig die Ideen gepitcht, hey, wir könnten noch, der könnte doch einen, irgendwie einen Wal fressen. Ja, wenn er den Wal frisst, dann werden die Zuschauer ebenfalls mit nach unten gezogen, damit sie sehen, wie der Saurier den Wal unter Wasser frisst. Also die müssen extrem gut miteinander gearbeitet haben. So ist diese Idee entstanden. Und der Kontrollraum, den man da so schön sieht, ne? Also dieses Hightech-Ding mit, keine Ahnung, 3-4 Ebenen, sollte so authentisch wie möglich aussehen. Und daher fragte man beim Kontroll oder bei den Universal Studios in Florida an, ob man deren Park Control Center mal besuchen dürfte. Die haben sich tierisch gefreut, haben die alle eingeladen. Dann kamen die da hin und laut Colin Trevorrow, also dem Regisseur, muss das wohl so einen gefühlt 3x3 Meter Räumchen gewesen sein mit 5 Bildschirmen und 3 super motivierten Mitarbeitern.
Also er war dann so etwas enttäuscht. Unterwältigt.
Er war unterwältigt, das geht auch nur in Europa. Kleine Anekdote, wer den Film versteht, danke. Und dann hat er einfach bei der NASA angefragt und hat sich das nochmal angeguckt und dachte mir so, yo, ist geiler, nehmen wir. Und dementsprechend ist das Ergebnis, dass man sieht, halt ein bisschen näher an der NASA als am Universal Studios Control Center. So, und welcher Song spielt da drin?
Have Yourself a Merry Little Christmas. Und zwar gesungen von Tony Bennett. Der, also irgendwie, es ist ja schon die dritte Person, die wir bedauern, die dieses Jahr gestorben ist. Nein, es ist die zweite Person, die dieses Jahr gestorben ist, aber die dritte, die wir in dieser Sendung bedauern. Deswegen werden wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Tony Bennett ist mit 97 Jahren verdient alt geworden, war bis zu seinem Tod auch immer noch musikalisch unterwegs. Er hat mit Mitte 80 noch mit Lady Gaga ein großartiges Album
Mitte
aufgenommen
90.
Ist.
Mitte 90.
Das nein,
also keine 10 Jahre her.
Ja, mit Mitte 90 ist er gestorben. Das ist, okay, sagen wir mit Ende 80. Auf jeden Fall, das Album war großartig. Er ist sogar mit ihr nochmal auf Tour gegangen. Also der war bis zu seinem Tod Musiker mit Leib und Seele. Also bewundernswert und verehrenswert. Der Song selber, über den habe ich jetzt gar nicht so viel gefunden, außer, dass er ursprünglich einen viel melancholischeren Text hatte. Es gibt da im ursprünglichen Song eine Textzeile, die nennt sich "Until then we'll have to muddle through somehow". Das wurde irgendwann geändert zu "Hang a shining star upon the highest bough". Ich müsste mir tatsächlich den Text mal durchlesen, weil es sind ja auch viele Weihnachtslieder so zum Zweiten Weltkrieg entstanden. Vielleicht ist das so ein Teil. Weiß ich jetzt nicht, da muss ich jetzt Asche auf mein Haupt tun, habe ich nicht zu Ende recherchiert. Nichtsdestotrotz, ein wunderbarer Song, eine wunderbare Stimme. Have yourself a merry little Christmas.
Also ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den Film im Kino gesehen habe, so im Nachlauf, habe ich gesagt, der hatte eine Botschaft und es war auch Action drin, ganz klar, aber ich fand den trotzdem gut. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Wir können uns darauf einigen, von beiden Jurassic-Trilogien war der erste jeweils der beste.
Richtig, ja.
Und wir können uns,
ja,
glaube ich, darauf einigen, ohne dass ich dich jetzt frage, auch das war kein Weihnachtsfilm.
Obwohl, Achtung, no pun intended, there was a big feast. Anyway. Es wurden genug Leute gefressen, die haben sie halt roh gegessen. Wir würden sie, also nee, okay, vergiss es, der Satz nimmt kein gutes Ende. Wir kochen niemanden. Wir gehen einfach mal weiter und sind zurück in den 1990er Jahren gelandet und haben wir haben Robin Williams in Jumanji. Und auch wenn er nicht die Hauptrolle spielt, hat er den Film doch erheblich geprägt. Die beiden Hauptrollen haben dann wiederum die damaligen Kinderstars Bradley Pierce, von dem er quasi heute nicht mehr wirklich viel hört, und, Achtung, Kirsten Dunst. Mhm. Die kennt man noch.
Ja, die ist Robin ja auch als Kinderstar durchaus groß geworden. Von der hört man heute halt nicht mehr viel.
Die ist ja Mutter, das heißt, die hat auch zwischendurch sich mal aufs Muttersein fokussiert und hat halt weniger gemacht, aber die hat trotzdem immer was gemacht. Also klar, da ist mal ein Jahr zwischendrin, wo nichts ist, aber wenn du dir die Filmografie anguckst, die ist jetzt nicht, also da ist jetzt keine Lücke von 10 Jahren drin oder so. Das sind jetzt keine riesen Blockbuster, aber die hat bei Hidden Figures, wir erinnern uns, mitgespielt und ich muss ja dreimal hingucken. Ich habe überlegt, die sieht ein bisschen aus wie Kirsten Dunst. Oh fuck, das ist Kirsten Dunst. Das kann im Leben nicht Kirsten Dunst sein. Fuck, das ist Kirsten Dunst. Also das war so ein bisschen diese Gefühlswelle bei dem Film. Letztendlich war sie es natürlich. Zurück zu Jumanji, weil Robin Williams soll angeblich allen Leuten, die nach der Bedeutung des Titels gefragt haben, unterschiedliche Antworten gegeben haben. Einmal hat er wohl gesagt, es sei eine Freizeitinsel im Pazifik und die Leute sollten sich beeilen, ihren Urlaub zu buchen, weil wenn der Film rauskommt, wird es wohl teuer. Und das Wort Jumanji ist aus dem Zulu und bedeutet viele Möglichkeiten, was wiederum den Charakter des Spiels sehr gut beschreibt.
Mhm. Ja, der Film, er war ja nicht super erfolgreich. Und auch da weiß ich noch, ich war relativ enttäuscht. Ich fand auch die Qualität der Special Effects für die Zeit nicht so toll, wie sie dann immer dargestellt wurden. Aber irgendjemand hat den Film ja dann doch wohl mal wiederentdeckt und das Ganze gerebootet. Und das in der neuen Version läuft das richtig gut.
Muss ich direkt reinspringen.
Okay.
Das ist kein Reboot.
Ja, also
Reboot. Ist eine Fortsetzung.
Okay. Gut.
Das muss man festhalten, weil es gibt nämlich tatsächlich, das habe ich hier extra aufgeschrieben, ich wollte mich darauf eingehen, es gibt genug Anspielungen auf den ersten Film. Also das heißt, es ist wirklich auch da sind, keine Ahnung, 25 Jahre, die zwischendrin sind, das wird auch thematisiert an der Stelle. Also es ist kein Reboot, es ist einfach nur eine Fortsetzung, die ein bisschen auf sich hat warten lassen. Wie gesagt, also der war dann wiederum so erfolgreich.
Mhm. Bitte? So grob 25 Jahre später.
Ja, der war ja so erfolgreich, dass 2 Jahre später oder 2,5 Jahre später dann noch ein Film rauskam. Jumanji The Next Level, glaube ich, hieß der. Und seitdem aber auch nichts mehr. Das war jetzt, glaube ich, auch schon 2019 oder so. Und seitdem hat man auch nichts mehr zu dem Thema gehört.
Ja gut, da war jetzt Covid und allem drum und dran. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommt.
Also ich hab recherchiert. Ich habe jetzt nicht, also außer die Gerüchteküche, die sich auch hartnäckig hält, habe ich jetzt nichts mehr zu dem Thema gehört. Kann aber durchaus sein, wenn Dwayne Johnson noch ein paar Euro braucht, dass der nochmal einen Film macht. Das kann durchaus sein.
Ja.
So, Weihnachtsfilm oder kein Weihnachtsfilm? Und da bin ich tatsächlich, also ich nehme es mal vorneweg, ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Also ich würde ihn nicht als Weihnachtsfilm gucken. Also ja, es ist, spielt er an Weihnachten? Also es sind Weihnachtsszenen drin, aber
eben. Und nein, und ich finde, er hat auch so ein bisschen das dieses Weihnachtsgefühl.
Finde ich, hat er nämlich gar nicht.
Okay.
Also das ist, für mich ist es echt überhaupt kein Weihnachtsfilm, aber ja, open to discussion. Also vielleicht haben.
Wir machen einfach agree to disagree, ist für mich fein.
Ja, nee, also vielleicht hat ja auch der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin da eine starke Meinung zu. Wem auch immer ich jetzt auf die Füße getreten habe, vielleicht ist, also Jumanji gefällt mir nicht und es ist kein Weihnachtsfilm. Sagt mir eure Meinung. Macht mich fertig.
Radio@take42.de ist der Kummerkasten. Musik. Was für ein, also jetzt haben wir diskutiert, was für ein Weihnachtslied ist denn drin?
We wish you a Merry Christmas. Und das ist ein Song, er gehört zu den wenigen traditionellen englischen Weihnachtsliedern, die keinen religiösen Hintergrund haben, aber trotzdem echt alt sind.
Also, ich finde halt, der hat so einen Disney-Charakter. Also wenn der nicht aus der Kirche kommt, dann kommt er von Disney.
Dann wärst du jetzt überrascht, aber ich lasse dich trotzdem mal raten. Von wann glaubst du denn ist der? Also wann hat er den so das erste Mal so geschmettert?
Ja, wenn du das so sagst, dann wahrscheinlich auch im 19. Jahrhundert oder so, 18. noch irgendwas.
Ja, pack noch ein paar Jahrhunderte drauf. Also dokumentiert ist er das erste Mal im 16. Jahrhundert. Und es war ursprünglich.
Die Heiden waren das.
Ja,
die ganzen Protestanten von damals.
Genau, als die Heiden en vogue wurden und die Christen so langsam sich durchgesetzt haben. Nee, keine Ahnung. Also es war wirklich ursprünglich ein Lied, das von diesen Carol Singers gesungen wurde.
Mhm. Das machen sie heute noch, also.
Genau, und so unerwünscht sie ja dann auch oft sind. Also die zweite und dritte Strophe handelt ja eigentlich nur davon, dass sie endlich ihren Feigenpudding haben wollen. Also bring us some figgy pudding, singen sie ja. Bring us some figgy pudding. Ja.
Also wer es bis dahin durchgehalten hat, muss dann Pudding spendieren.
Genau, und das ist letzten Endes genau aus dem 16. Jahrhundert oder halt eben aus der früheren Zeit übrig geblieben. Die Carol-Singer, die sind halt rumgegangen und haben um Essen gebettelt. Also die haben gesungen, um dafür irgendwie entlohnt zu werden. Und das Üblichste war dann halt eben dieser Feigenpudding. Und deswegen ist das Teil des Liedes. Und gut, Pudding geben, um so loszuwerden. Hier, shut the fuck up, keine Ahnung. Oh, Faktdichte. Keine Ahnung.
Ist das für diese Sendung? Also unsere Faktdichte sind nicht so hoch.
Ja, es war nicht das Erste, weil du hast ja schon Faktdichte gesagt. Das ist so, ja, okay, so wenn zieht wir das was mal, so langsam, ja, okay, aber sicher nach oben.
Ja. Fuck, 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 fuck.
gut, egal. Es ist ein Weihnachtslied, was jeder kennt. Auf den Text achtet hier sowieso keiner mehr. Deswegen, we wish you a Merry Christmas. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann kommt Marco mit seinem Lieblingsfilm. Und ich glaube, wir haben noch Zeit.
Kommen wir zum Weihnachtsfilm durch und durch. Außer natürlich Christmas Carol, den man ja auch nicht mehr, also den gibt es ja auch in 37.000 verschiedenen Varianten.
National Lampoon's Christmas Vacation.
Zum Beispiel. Kevin allein zu Hause.
So, ja, ich weiß, jetzt, du liebst ihn, ich nicht. Aber egal.
Ich,
ja,
finde den, der ist, nee, das ist, also,
ne, die ist das ein Weihnachtsfilm? Sagen
National Treasure.
Ist das ein Weihnachtsfilm?
Ja.
Okay.
Also,
agree.
Ja,
agree.
Bitte.
Ja,
also
ja,
ansonsten
ja.
Wird das echt ungemütlich. er darf halt nicht fehlen. Also ja, wir machen eine machen wir eine Anti-Weihnacht?
Wir zelebrieren genau, so. Hier Weihnachten einfach nur auf einem unorthodoxen Weg.
Genau. Aber trotzdem ein bisschen Kevin kriegen wir rein. Wir haben, glaube ich, ich habe jetzt wirklich überlegt vorhin, wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht. Den hatten wir schon mal, oder?
Den hatten wir bei John Williams.
Danke, richtig, jawohl. So. Ist zwar auch schon wieder 100 Jahre her, dass wir das gemacht haben, aber ja, hatten wir, weil ich habe nicht nur überlegt, wir haben schon alles zu Kevin erzählt und jeder andere hat auch schon alles zu Kevin erzählt. Es gibt nichts mehr Neues zu diesem Film zu sagen. Ja. Von daher, und, das ist ein Weihnachtsfilm durch und durch. Hast du denn ein Musikstück aus Kevin allein zu Hause spontan parat?
Ja, John Williams hat doch da den wunderbaren Soundtrack zugeschrieben und auch da einen Weihnachtssong etabliert, der ja eigentlich für ihn nur so ein bisschen Weihnachtsgeplänkel war, aber mittlerweile halt tatsächlich zu den Top 100 Weihnachtsliedern gehört, die auf allen Streaming-Diensten verfügbar sind.
Und mit was? Mit Recht.
So. Genau. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, setze ich nämlich noch mal einen drauf. Hier,
ja.
Ha? Was?
Wie? Ja, nee, passt.
Mach. Ja, ja, ja. Weil bekanntermaßen, ich mag Kevin nicht sonderlich. Das hatte ich ja mehr als einmal schon kundgetan. Und ich weiß, es gibt ja so ein Franchise, das magst du nicht. Da haben wir auch bis heute noch keine Sendung gemacht. Ich glaube, das werden wir auch nie im Leben machen. Es sei denn, du bist dann irgendwann mal außer Haus und ich habe freie Bahn. Und alleine will ich es auch gar nicht machen, glaube ich.
Das wird echt schwierig, ne? Wenn ich nämlich hinmachen soll. Also wenn ich mitmachen soll und du es nicht machst ohne mich, da musst du mich ans Mikrofon knebeln.
Kriege ich hin, aber geknebelt bringst du mir auch nichts. Also mal so, okay. Also wir reden von also Harry Potter.
Überleg dir, ich widerspreche nicht. Egal, was du sagst, ich widerspreche nicht.
Okay, gut. Ich würde dich schon in das Gespräch reinziehen. Egal, also es geht um Harry Potter und John Williams hat ja auch die Musik der ersten beiden Harry Potters zumindest gemacht und er hat halt auch das Main-Theme geschrieben. Und auch da schließt sich nämlich jetzt der Kreis. Für viele Leute ist der erste Harry Potter-Film ein Weihnachtsfilm. Sehe ich nicht so, aber es gibt dort eine sehr ausgeprägte Sequenz, an der Weihnachten oder Vorweihnachtszeit gezeigt wird. Und auch dafür hat John Williams Musik geschrieben. Und ja, wir haben die Zeit und nach dem Stück aus Kevin kommt noch das Stück aus Harry Potter. Das heißt, wir gehen aus dem Jahre heraus oder wir begrüßen das Jahr, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, zu Schluss mit einem Doppelpack John Williams. Und besser geht's nicht.
Ich wünsche euch frohe
Weihnachten, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch. Alles, was ich euch wünsche, soll in Erfüllung gehen. So platt es anhört, ich meine es so. Alles Gute und schönes 2024. Wir hören uns wieder. Marco?
Und den Weihnachtsmann gibt's nicht. So, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, frohes Fest. Dicke Eier gibt's an Ostern.
Tschüss.